jetzt das Heute-Journal. Mit Kai Sölwe-Richter und Christian Sievers.
Guten Abend. Wir sind mittendrin in der schwersten Phase dieser Pandemie. So viel ist klar. Viel mehr aber nicht. Ausgerechnet jetzt, da die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen so hoch ist wie nie zuvor. Ausgerechnet jetzt, da dieses Land seit über 2 Monaten im mehr oder weniger harten Shutdown leben muss und die Politik entscheiden, ob sie den verlängert, verschärft. Ausgerechnet jetzt sind viel zu viele Fragen ungeklärt. Was genau haben die Einschränkungen bewirkt? Woran liegt es, dass die Zahlen nicht deutlich sinken? Wer steckt da wen an? Wie weit sind die mutierten Varianten des Virus bereits verbreitet? Und wie aussagekräftig ist die Zahlenbasis überhaupt? Ein Land im Blindflug. Deutschlands amtliche Virusforscher haben heute einiges zu beantworten. Simone Friedrich.
Steigende Zahlen, wachsende Besorgnis. Immer wieder der schon verzweifelte Appell, Kontakte reduzieren, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Coronaviren, auch die Varianten, verbreiten sich, so das Robert-Koch-Institut, in allen Bevölkerungs- und Altersgruppen. Die Lage könnte sich weiter verschlimmern.
In Großbritannien hat sich eine dieser ansteckenden Varianten sehr rasch ausgebreitet. Wir können noch nicht abschätzen, wie sich die Varianten, wie die auf die Situation in Deutschland auswirken. Aber sie könnten sich auch hier durchsetzen und zu noch mehr Fällen in noch kürzerer Zeit führen.
Nun auch der verstärkte Appell an Unternehmen und Beschäftigte. Homeoffice ist das Gebot der Stunde. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung nämlich besagt, die Zahl derjenigen, die im Homeoffice arbeiten, ist seit dem ersten Shutdown im Frühjahr gesunken.
Arbeiten Sie von zu Hause, wann immer das möglich ist. Man kann nicht jede Aufgabe zu Hause erledigen, das ist klar. Aber ich sehe unter den Arbeitgebern viele verantwortungsvolle Vorreiter.
Die Karte mit den Infektionszahlen zeigt, fast ganz Deutschland ist alarmierend rot eingefärbt. Die 7-Tage-Inzidenz ist in vielen Landkreisen geradezu explodiert. Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen mit der höchsten Zahl, über 600. Sächsische Schweiz, Osterzgebirge in Sachsen etwas über 490, Hildburghausen in Thüringen etwas unter 490. Wohlgemerkt, schon ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 gelten weitere Einschränkungen. Sie unter 50 zu drücken, scheint derzeit illusorisch. Sind wirklich noch schärfere Maßnahmen nötig oder nur mehr Konsequenz?
Also ich beobachte durchaus, wenn ich durch die Stadt gehe, dass etwa ein Drittel entweder keine Maske hat oder die Maske unterm Kinn oder unter der Nase hängen hat. Das ist natürlich kein Schutz. Und man muss dazu sagen, dass gerade in den kalten Monaten Coronaviren sich besonders gut vermehren, weil sie da sehr stabil sind und lange infektiös bleiben.
Die größten Hoffnungen ruhen also auf den Impfstoffen. Der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts geht sogar so weit zu sagen, wir könnten glücklich sein, gleich 2 Impfstoffe zu haben, mit moderaten Nebenwirkungen, mit einer sehr guten Wirksamkeit, vermutlich auch gegen die Virusmutationen.
Insgesamt bin ich da also sehr zuversichtlich. Positive Nachricht, im Moment keine Indikation dafür, dass die jetzigen Impfstoffe nicht wirken. Wenn nicht, können wir relativ schnell umstellen.
Innerhalb von 6 Wochen könnten die Impfstoffe dann an die Mutationen angepasst werden. Rund 840.000 Menschen sind in Deutschland bisher geimpft. 1% der Bevölkerung. Und das auch nur mit der ersten Dosis. Für die sogenannte Herdenimmunität müssen aber mehr als 60% mit beiden Dosen geimpft werden. Es wird also noch dauern. Ende dieses Jahres, so schätzt das RKI, wird die Pandemie dann unter Kontrolle sein.
Hoffentlich. Professor Ulrike Protzer ist die Chef-Virologin der Technischen Uni und am Helmholtz-Zentrum in München. Frau Professor, guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie aktuell noch genug wissen über das Infektionsgeschehen in Deutschland, um es guten Gewissens einordnen zu können?
Ich glaube schon, denn so wahnsinnig viel hat sich ja an den Parametern, die wir verwenden, nicht geändert. Die schwanken natürlich. Da sind jetzt Meldeungenauigkeiten dabei. Da sind, ja, die Labors waren nicht so gut besetzt über die Feiertage. Das hat jetzt natürlich schon einiges an Unsicherheit reingebracht. Aber ich glaube schon, dass wir die Lage immer noch ganz gut einschätzen können.
Meldeungenauigkeiten, sagen Sie. Wir haben jetzt 2 Wochen nach dem Jahreswechsel. Und das Robert-Koch-Institut kann auch nach diesen 2 Wochen immer noch keine wirklich aussagekräftigen Zahlen über diese schwierige Zeit zwischen Weihnachten und Silvester präsentieren. Kann denn das sein?
Das kann schon sein, weil natürlich, ich hatte das schon gesagt, in sehr ungleichmäßig viel getestet wird und es natürlich auch Meldeverzögerungen gibt. Und ich glaube, was wir vermehrt machen müssen, ist einfach auf andere Parameter schauen, die dann doch sehr konstant sind. Und das sind zum Beispiel die Aufnahmen ins Krankenhaus aufgrund einer Covid-19-Erkrankung. Denn da fragt natürlich die Erkrankung nicht nach den Feiertagen. Und das lässt sich sehr exakt und auch lokal genau bestimmen.
Das ist interessant, was Sie sagen, auf andere Parameter schauen. Der Inzidenzwert, auf den wir im Moment ja alle, auch die Politik ganz besonders schaut, der schwankt ja auch deshalb, weil natürlich abhängig ist, wie, wo, wer getestet wird und sich das unmittelbar auf diesen Inzidenzwert da niederschlägt. Ihr Kollege Professor Streeck sagt jetzt, dieser Zielwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen, der vermittle ein falsches Bild. Das sei kein wissenschaftlicher Grenzwert. Müssen wir von dieser Fixierung auf die Inzidenz wegkommen in Deutschland?
Nein, dieser Wert hat uns ja doch gute Dienste getan. Das ist natürlich kein wissenschaftlich basierter Wert, sondern das ist einfach nach praktischen Gesichtspunkten ausgewählter Wert. Und der ist berechnet anhand der Kapazität unserer Gesundheitsämter. So viel Kapazität haben die, dann wirklich auch die Infektionsketten nachzuverfolgen. Und wenn wir da drüber gehen, dann können sie es nicht mehr. Und das ist ja das, was im Moment passiert. Insofern glaube ich, auch wenn er nicht wissenschaftlich begründet ist, ist es doch ein praktikabler Wert, der sich eigentlich gut bewährt hat.
Frau Professor, wenn wir die Frage stellen, wo genau stecken wir uns eigentlich im Moment an? Wie genau ist dieses Virus unterwegs in Deutschland? Dann kriegt man sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten. Wie kann die Politik auf dieser Basis denn Entscheidungen treffen, die dann auch wirklich gezielt sind? Oder bleibt am Ende auch gerade für die handelnden Politiker eben dann doch nur die Holzhammer-Methode?
Ich glaube, man muss sich immer wieder klar machen, das Virus kann sich nicht selbst bewegen und es kann sich auch nicht im Freien irgendwie selbst fortbewegen, sondern fortpflanzen. Es muss vom Menschen bewegt werden. Das heißt, wir sind diejenigen, die es spazieren tragen und zum nächsten tragen. Und das muss ich einfach immer wieder bewusst machen. Und in dem Moment, in dem man es schafft, die Kontakte zu reduzieren und auch zu Menschen, von denen man eigentlich glaubt, die kenne ich, die können es ja gar nicht haben. Die können es aber natürlich trotzdem haben und einfach vielleicht noch nicht bemerken. Und ich glaube, wenn wir da uns alle dran halten, dann braucht es auch keine weiteren Lockdown-Maßnahmen. Dann würde es funktionieren. Die Frage ist, wie kriegt man alle dazu?
Jetzt gibt es noch ein Thema, das wir unbedingt besprechen müssen. Das ist die Sorge vor Mutationen. Kommende Woche, so heißt es heute, will sich jetzt die Bundeskanzlerin wieder mit den Ministerpräsidenten der Länder treffen. Auch in der Regierung natürlich viel Sorge vor diesen Mutationen des Virus. Was ist denn mit den mutierten Varianten? Wissen wir da genug über die Verbreitung, die genaue Verbreitung in Deutschland, um diese Mutationen wirklich effektiv bekämpfen zu können?
Nein, ehrlich gesagt nicht, weil wir in Deutschland bisher, das muss man schon kritisch sagen, zu wenig sequenziert haben. Da waren wir sicherlich ein bisschen nachlässig, auch nachlässiger als andere Länder. Das holen wir jetzt gerade auf. Wir haben jetzt zum Beispiel in München an den beiden Universitätskliniken uns gerade mal die Viren der letzten, ja, vom Dezember ab angeschaut und da haben wir die Variante nicht gefunden. Also sie scheint zumindest noch nicht so weit verbreitet zu sein. Aber das muss man natürlich schon systematisch in ganz Deutschland sich anschauen und auch erfassen.
Frau Professor Protzner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute Abend hier im Heute-Journal. Unser nächstes Thema, und doch irgendwie passt es natürlich zum Thema davor. In China hat heute eine Ermittlungsmission begonnen, an der die ganze Welt größtes Interesse hat. Die ganze Welt mit Ausnahme von Chinas Machthabern. Und deshalb ist ausgesprochen fraglich, ob diese Mission Erfolg haben kann. Allein das ist bereits ein Skandal. Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie durfte jetzt endlich ein internationales Forscherteam in Wuhan landen und muss erstmal für 14 Tage in Quarantäne. Der WHO-Mission vorausgegangen war ein monatelanges diplomatisches Gezerre. Wuhan, die Stadt, die mittlerweile die ganze Welt kennt, wo das Virus zuerst festgestellt wurde, im Südwesten Chinas, wo es, wie die internationale Fachwelt vermutet, auf den Menschen übergesprungen ist. Chinas Behörden hatten Laborproben vernichtet, Ärzte eingeschüchtert und versuchen jetzt mit ihrem gewaltigen Zensur- und Propagandaapparat den eigenen Bürgern und der Welt weiszumachen, Corona komme gar nicht aus China. Ulf Röller ist unser Korrespondent für China und jetzt live zu uns geschaltet aus Peking. Guten Abend, Ulf. Ein erstes Team der WHO durfte gar nicht nach Wuhan. Wie unabhängig werden denn die Forscher jetzt ermitteln können?
Also ich glaube, es ist nicht sehr unfair und man braucht nicht viel Fantasie, um zu sagen, dass der Aufklärungswille der chinesischen Regierung doch eher unterentwickelt ist. China wird sich nicht selbst auf die Anklagebank setzen. Deswegen hat man Angst vor diesem Forschungsteam der WHO und deswegen hat es so lange gedauert, bis diese Reise möglich war. Trotzdem glauben die Forscher von der WHO, das haben sie vorher auch vor der Reise gesagt, dass diese Reise sinnvoll ist, dass sie vielleicht doch ein paar Erkenntnisse bekommen, woher das Virus kommt und wie es ausgebrochen ist. Aber eins ist ganz klar, es ist eine heikle Mission. China will der Welt eine andere Geschichte erzählen. China will der Welt erzählen, dass sie quasi der Sieger dieses weltweiten Pandemiekampfes sind, dass sie das Virus im Griff haben, dass die Wirtschaft floriert, dass ihr System eben überlegen ist gegenüber dem Westen in der Bekämpfung des Virus. Und das stört natürlich diese WHO-Mission, weil es vielleicht Salz in die Wunde oder Salz in dieses Bild reinstreut, was eben vielleicht nicht so großartig ist, wie China erzählt.
Eine Mission, die enorm politisch aufgeladen ist natürlich. Lässt sich denn sagen, ob da am Ende dann ein klares Ergebnis herauskommen kann?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Die Mission fängt jetzt erst an. Die Forscher sind 14 Tage in Quarantäne. Aber selbst die Forscher haben vor dem Beginn der Reise sehr deutlich gemacht, dass man die Erwartungen nicht zu hoch hängen soll. Wie gesagt, man wird erst mal sehen, was sie sehen dürfen in Wuhan, wo sie den Markt besuchen werden und ob sie wirklich großartige Erkenntnis bekommen. Die WHO versucht bei dieser sehr aufgeladenen politischen Situation einigermaßen neutral zu bleiben. Und sie sagt, es wird Monate dauern, bis es erste Ergebnisse gibt und wahrscheinlich gibt es dann auch über diese Ergebnisse Streit.
Ulf, herzlichen Dank nach China. Und jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Beim größten Sportverband der Welt brennt es. Und das mal nicht wegen der sportlichen Lage. Hinter den Kulissen läuft ein Machtkampf zwischen dem ehrenamtlichen Chef und dem Hauptamtlichen, zwischen DFB-Präsident und DFB-Generalsekretär. Der Machtkampf scheint selbst für DFB-Verhältnisse beispiellos und er treibt jetzt auf einen Showdown, bei dem nicht klar ist, wer als Sieger vom Platz geht. Immer wahrscheinlicher wird dagegen, dass sich der Fußballbund in Kürze zumindest eine neue Führungskraft suchen muss. Und dann gerät der Verband obendrein auch wieder ins Visier der Staatsanwälte. Markus Harm mit mehr.
Es ist eine veritable Krise, in der der DFB steckt. Vor allem, weil die Nummer 1 nicht mehr mit der Nummer 2 zusammenarbeiten will. Präsident Keller mit Generalsekretär Curtius. In einem Schreiben hat Keller für morgen zu einer außerordentlichen Präsidiumssitzung geladen und auch mitgeteilt: Ich werde vollumfänglich die Informationen bereitstellen, die mir vorliegen und die mich dazu gebracht haben, kein Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Friedrich Curtius mehr zu haben. Was genau Keller Curtius vorwirft, dazu will sich keiner aus dem Verband äußern. Vielleicht aber wusste der Präsident schon von einem neuen Ermittlungsverfahren. Dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft erneut gegen den DFB ermittelt, bestätigt Staatsanwältin Anna Krause-Ablass dem ZDF heute schriftlich. Es gibt ein neues Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Abgabe unrichtiger Steuererklärungen und Steueranmeldungen wegen erhaltener Sachzuwendungen. Beim DFB sind primär der Generalsekretär Curtius und der Schatzmeister Stefan Osnabrücke für Steuern verantwortlich. Im neuen Verfahren soll es um falsche Angaben bei der Lohnsteuer sowie in Gewerbesteuererklärungen von 2015 bis 2020 gehen. Der DFB hatte nur ein paar Tage nach einer groß angelegten Steuerrazzia im Oktober und dem Bekanntwerden des ersten Ermittlungsverfahrens rund 3,3 Millionen Euro an die Finanzkasse überwiesen, wohl auch aus Angst vor neuen Durchsuchungen. Eine Selbstanzeige konnte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen, seit besagter Razzia aber wird unter anderem gegen Curtius und Osnabrücke ermittelt. Die Ermittlungen gegen Dr. Curtius und Dr. Osnabrücke sind eingeleitet worden, weil Beweismittel vorliegen, die belegen, dass beide als gesetzliche Vertreter des DFB e.V. und wegen ihrer Funktionen mit den steuerlichen Themen des Verbandes zu tun hatten. Dem Verband droht die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für den in Frage stehenden Zeitraum. Das könnte Nachzahlungen in Millionenhöhe bedeuten. Der DFB lässt Fragen heute unbeantwortet. Doch damit nicht genug. Nach ZDF-Informationen hat die DFL, die Deutsche Fußballliga, Curtius heute das Vertrauen entzogen, ihn nach einstimmigem Präsidiumsbeschluss von allen Sitzungen ausgeschlossen. Das geht aus einem Brief der DFL hervor, der dem ZDF vorliegt. Dabei soll es um die Weitergabe von Interna gehen. Reichlich Zündstoff im Deutschen Fußballbund. Das Image des Verbandes leidet weiter.
So, und jetzt die ganz konkreten Auswirkungen einer Pandemie auf das zentrale Element der Demokratie. Damit beginnen die Nachrichten und Kai Sölve.
Ja, eigentlich sollte der 25. April in Thüringen ein Wahltag sein. Dort steht ja die vorgezogene Landtagswahl an. Doch wegen der Corona-Pandemie wird der Termin auf den 26. September verschoben. Darauf hat sich das Regierungslager aus Linken, SPD und Grünen mit der CDU geeinigt. Damit wird das neue Parlament in Erfurt parallel zum Bundestag gewählt. Die vier Parteien hatten sich auf einen Stabilitätspakt geeinigt, unter der Bedingung, dass es 2021 Neuwahlen gibt. Hintergrund war der Eklat bei der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Wegen der Pandemie können Eltern dieses Jahr doppelt so viele Kinderkrankentage in Anspruch nehmen. Das hat der Bundestag beschlossen. Damit kann jeder Elternteil pro Kind statt 10 nun 20 Tage beantragen. Alleinerziehende maximal 40. Genehmigt werden sie auch dann, wenn das Kind gesund ist, aber zu Hause betreut werden muss. Dafür braucht es eine entsprechende Bescheinigung von Kita oder Schule. Die Altersgrenze liegt bei 12 Jahren. In Frankreich haben sich die Infektionszahlen zuletzt stabilisiert. Trotzdem verschärft das Land nochmals seine Corona-Maßnahmen. Ab Samstag gilt die Ausgangssperre landesweit bereits ab 18 Uhr. Um diese Uhrzeit müssen auch alle Geschäfte schließen. Außerdem werden die Grenzkontrollen verstärkt, aus Sorge vor der britischen Virusmutation. Sie ist in mehreren französischen Städten aufgetaucht, unter anderem in Marseille. In Washington rüsten sich die Sicherheitskräfte weiter für den Tag der Amtsübergabe. Sie erwarten tausende Anhänger des scheidenden US-Präsidenten und massive Ausschreitungen. In einer Videobotschaft forderte Trump die Bürger auf, friedlich zu bleiben. Außerdem verurteilte er die Gewalt bei der Stürmung des Kapitols vergangene Woche. Seine Gegner werfen ihm vor, genau dazu angestachelt zu haben. Deshalb stimmte das Repräsentantenhaus gestern Abend für ein zweites Amtsenthebungsverfahren.
Im Februar letzten Jahres gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine enorme Wirkung hat, bis heute und weit in die Zukunft hinein. Die höchsten Richter attestierten jedem Bürger ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das auch Dritten erlaube, beim Suizid zu helfen. Damals hatten die Kirchen getobt. Kein Mensch habe das Recht, Leben zu beenden. Jetzt allerdings wagen sich evangelische Theologen vor und stoßen eine Debatte an, die es in sich hat. Welche Rolle könne die Kirche spielen bei der assistierten Sterbehilfe? Ist es denkbar, dass etwa in kirchlichen Pflegeheimen Möglichkeiten eines assistierten Suizids angeboten werden oder zumindest zugelassen oder begleitet? Das wäre ein Tabubruch. Es ist ein hochsensibles Thema, ohne Frage. Die Spitzen von evangelischer und katholischer Kirche haben klar gesagt, nicht mit uns. Aber die Diskussion ist jetzt da und sie bleibt in der Welt. Ulrike Rödle.
Wie frei dürfen wir sein beim Sterben? In diesem Hospiz in Darmstadt sind sie vorbereitet auf Fragen wie diese. 12 Menschen sind hier derzeit untergebracht. Das Team nennt sie Gäste. Sie sind hier, um auf den Tod zu warten, begleitet von Pflegerinnen, die Trost und Nähe geben und die oft genug auch Angst und Verzweiflung nehmen müssen.
Es gibt verzweifelte Ausschreie, ich halte es nicht mehr aus. Und dann gehen wir ins Gespräch, was halten Sie nicht mehr aus? Ja, sind Sie Schmerzen, sind Sie ausweglose Situation? Manchmal ist es das Eingesperrtsein, ja, so das Gefühl, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich warten, bis endlich das Leben mal zu Ende ist.
In einem Gastbeitrag, der diese Woche in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien, haben führende evangelische Theologen nun vorgeschlagen, assistierte Sterbehilfe in kirchlich-diakonischen Einrichtungen zuzulassen, mit ärztlicher Hilfe. Um so, Zitat, abgesicherte Möglichkeiten eines assistierten Suizids in den eigenen Häusern anzubieten. Ein brisanter Text, eine Provokation, sagen manche auf jeden Fall aber, ein Tabubruch aus kirchlicher Sicht. Heißt es doch im Alten Testament, du sollst nicht töten. Einer der Verfasser dieses Textes ist Ulrich Lilje, Chef der Diakonie Deutschland und früher selbst Pfarrer. Vor Jahren hat er ein evangelisches Hospiz in Deutschland gegründet. Seinen Vorschlag sieht er auch als eine Antwort auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020. Das Gericht hatte damals das Verbot assistierter Sterbehilfe gekippt und die Selbstbestimmung des Menschen als hohes Gut anerkannt. Das sieht Ulrich Lilje ähnlich.
Ich möchte nicht, dass der Suizid zum Normalfall wird. Ich möchte auch keinen Dammbruch. Ich möchte, dass wir in besonderen Situationen die Selbstbestimmung der Menschen, die in diesen Situationen dann am Lebensende sich befinden, sichern helfen.
Matthias Pfisterer ist seit 20 Jahren in der Palliativmedizin und im Elisabethenstift auch für das Hospiz zuständig. Er will denen, die den Tod vor Augen haben, helfen, so gut es geht und so wenig leidvoll wie möglich. Von dem Vorschlag der assistierten Sterbehilfe hält er nichts. Arzt sein definiert er für sich anders.
Wenn es Ihnen schlecht geht, dann sind wir bereit, Sie zu begleiten. Aber ich kann Ihnen nicht die Zusage geben, Sie auf Verlangen ins Jenseits zu befördern. Das schaffe ich persönlich nicht.
Gleichwohl, das Urteil aus Karlsruhe ist in der Welt und es hat den Rahmen der Diskussion zum Thema Sterbehilfe in Deutschland gesprengt. Es wird sie geben hierzulande, aber in diakonischen Einrichtungen. Der Vorsitzende der evangelischen Kirche hält den Vorschlag nicht für tragbar.
Die Situationen, um die es geht, sind zu kompliziert, als dass man es sich da einfach machen könnte. Aber ich entnehme dem 5. Gebot, du sollst nicht töten, schon einen klaren Auftrag, sich für den Schutz des Lebens einzusetzen. Und deswegen sollten wir uns nicht an der organisierten Hilfe zum Suizid beteiligen.
Dennoch, die Diskussion um Sterbehilfe ist nicht mehr aufzuhalten. Geführt wird sie allerdings derzeit in einem nahezu rechtsfreien Raum, denn die Bundesregierung hat nach dem Karlsruher Urteil noch kein Gesetz geschaffen. Derweil fallen in der Praxis Entscheidungen, in den Krankenhäusern, jeden Tag in der Grauzone.
Schwieriges Thema, über das wir alle nachdenken müssen. Und hier macht jetzt Kai Sölwe weiter.
Ja, mit Meldungen zur Wirtschaft. Wie sehr die Corona-Pandemie auf die Konjunktur drücken würde, dazu hat es in den vergangenen Monaten die unterschiedlichsten Prognosen gegeben. Nun werden die Schätzungen immer valider. Laut dem Statistischen Bundesamt sank das Bruttoinlandsprodukt 2020 um 5%. Gab und gibt es denn noch Lichtblicke, Frank Bethmann in Frankfurt?
Ja, beispielsweise am Bau war von Corona nicht viel zu spüren. Ebenso boomte der Onlinehandel und florierte das Geschäft mit Lebensmitteln. Doch gesamtwirtschaftlich bleibt es dabei, 2020 möchte man schnell vergessen. Die wirtschaftliche Bilanz eines Krisenjahres. Die Exporte brechen um fast 10% ein, wenig besser die Importe. Der private Konsum geht um 6% zurück. Und erstmalig nach 14 Jahren sind wieder weniger Menschen in Lohn und Brot. Dem Kurzarbeitergeld sei Dank fällt das Minus moderat aus. Die Bundesregierung nimmt auch sonst viel Geld in die Hand, um Schlimmeres zu verhindern. Der Preis ist hoch. Das Finanzdefizit des Bundes ist das zweithöchste seit der Wiedervereinigung. Immerhin, der Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn zeigt, Deutschland kommt mit einem Minus von 5% zum Vorjahr noch vergleichsweise glimpflich davon. In Frankreich, Italien und vor allem Spanien bricht die Konjunktur 2020 deutlich stärker ein. Neben den vielen Rettungspaketen hilft, dass Deutschland sehr industrielastig ist. Gerade jetzt profitiert das verarbeitende Gewerbe davon, dass trotz Shutdowns weiter produziert und wieder exportiert werden kann. 2021 wird besser, doch längst nicht wieder gut. Es wird damit gerechnet, dass zahlreiche Betriebe, ausgezehrt durch die Pandemie, Insolvenz anmelden müssen.
Danke an die Börse, Frank. Mit spektakulären Zaubershows wurde Siegfried Fischbacher berühmt als Teil des Magier-Duos Siegfried und Roy. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Auftritte mit weißen Löwen und Tigern waren legendär. Ein Mix aus Illusion und Zirkus, mit dem die gebürtigen Deutschen Las Vegas eroberten. 2003 wurde Roy von einem Tiger schwer verletzt. Daraufhin zogen sich die Entertainer aus dem Geschäft zurück. Roy starb im vergangenen Jahr an den Folgen einer Corona-Infektion, Siegfried nun an einer Krebserkrankung.
Das hier war über Generationen hinweg eine verlässliche Instanz im Bücherregal, eine Institution, der Brockhaus in 30 Bänden. Doch es ist jetzt auch schon 15 Jahre her, dass davon die allerletzte Auflage erschienen ist. 5 Jahre zuvor, exakt am morgigen Tag, vor 20 Jahren, war im Netz ein Lexikon der anderen Art gestartet, das seitdem aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Ein echtes Erfolgsmodell, Wikipedia. Ein Vergleich nur. Würde man nur die deutschen Wikipedia-Einträge als reinen Text drucken, dann wäre das eine Sammlung von fast 1500 stattlichen Lexikonbänden. Mit über 2,5 Millionen Artikeln. 20 Jahre Wikipedia. Was das neue Standard-Nachschlagewerk mit uns macht und wie zuverlässig es ist, zeigt Stefan Mündges.
Es war kurz nachdem die Internetblase geplatzt war, 2001. So sahen damals Handys aus. Facebook gab's nicht, Twitter gab's auch nicht. Da gründete der Internetunternehmer Jimmy Wales zusammen mit einem Kollegen Wikipedia. Das Ziel simpel: das Wissen der Welt allen Menschen zugänglich machen. Ich bin ein pathologischer Optimist. Deshalb dachte ich sehr früh, das könnte eine große Idee sein. Und schon im ersten Jahr haben wir rasantes Wachstum erlebt. Die Community wuchs und baute etwas Faszinierendes auf. Da wusste ich, das wird was. Jeder kann mitschreiben. Es gibt keine zentrale Steuerung. Was Wikipedia groß gemacht hat, sorgte auch immer wieder für Kritik. Kann das stimmen, was da steht? Vor 12 Jahren behauptete zum Beispiel ein Nutzer, die Karl-Marx-Allee würde von Berlinern Stalins Badezimmer genannt, wegen der charakteristischen Keramikfliesen. Die Falschbehauptung blieb 2 Jahre stehen, bis sie korrigiert wurde. Mittlerweile haben die ehrenamtlichen Wikipedianer Kontrollmechanismen eingezogen, die so etwas verhindern sollen. Als beispielsweise im Dezember eine Bundestagsabgeordnete versuchte, ihre politische Agenda im Artikel über sich unterzubringen, waren ihre Änderungen wenige Minuten später wieder gelöscht.
Der erste Schritt ist auf jeden Fall die sogenannte Eingangskontrolle. Das sind ehrenamtliche Wikipedianer, deren Beitrag zu Wikipedia darin besteht, jede Änderung in der Enzyklopädie anzuschauen. Dadurch wird zum Beispiel verhindert, dass ganz offensichtlicher Unsinn in die Artikel reinkommt.
Trotz einiger Fehler, es sind Fakten, die zählen. Die Wikipedia stemmt sich damit auch gegen Entwicklungen der letzten Jahre, in denen Desinformation und Lügen massenhaft im Netz verbreitet wurden.
Also angesichts von Fake News und von Missinformationen auf sozialen Plattformen gilt jetzt gerade Wikipedia und die Qualitätssicherungsmechanismen, die auf dieser Plattform etabliert wurden, als Garanten oder als Hilfen und Sicherheitsmechanismen, um für gutes Wissen zu stehen.
Wikipedia ist über die Jahre zu einer digitalen Wissensinstitution gewachsen. Keine schlechte Bilanz für eine 20 Jahre alte Idee.
So, ich habe jetzt gerade mal bei Wikipedia hier nachgeguckt. Und zwar unter dem Stichwort Maybrit Illner mit einem T. Steht, Maybrit Illner ist eine politische Talkshow im ZDF. Das stimmt. Das Thema heute steht nicht im Computer, das habe ich für Sie. Langsames Impfen, schnelles Virus, droht der lange Winter-Shutdown? Das ist die Frage. Antworten gleich bei Maybrit Illner. Und wir zwei freuen uns auch morgen wieder auf Sie.
Und empfehlen Ihnen noch das Heute-Journal-Update um kurz nach 12:30 mit Nazan Gökdemir. Bis morgen.
Tschüss.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn Sie langsam von Neuschnee die Nase voll haben, dann habe ich was für Sie. Denn die Tiefs hier, Erhan und Flavio, die lassen morgen mal ein bisschen Platz für die Hochs Bojena und Chana. Und das Hoch Chana, das zieht in Richtung Hoch Bojena. Und das bedeutet, wir bekommen da eine kleine Hochdruckbrücke. Und damit beruhigt sich das Wetter für, sagen wir mal so 24 bis 36 Stunden. Heute Nacht aber fällt noch Schnee. Und das hängt zusammen mit diesem Tief, besonders hier zwischen dem Saarland und dem Alpenrand. Und auch über den Nordosten Deutschlands ziehen in der Nacht noch einige Schneeschauer hinweg. An der Donau bildet sich auch mal Nebel, sonst aber bleibt die Nacht trocken. Es ist aber überall kalt genug für Glätte, machen Sie sich also nach wie vor auf winterliche Straßenverhältnisse gefasst. Bei Tiefstemperaturen meist im leichten bis mäßigen Frost. In Bayern geht es sogar in den strengen Frost von -8 bis -10 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen -5 Grad an den Alpen und maximal 3 Grad am Niederrhein. Und morgen fällt kaum noch Schnee. Vielleicht noch am Nordrand des Erzgebirges, auch im Thüringer Wald oder im südlichen Brandenburg. Und einige Schneeschauer gibt es vielleicht auch noch im Schwarzwald. Sonst wechseln Sonne und Wolken freundlich miteinander ab. Und noch etwas freundlicher wird dann der Samstag bei Temperaturen von -6 bis +2 Grad. Aber am Sonntag, da kommen dann von Westen neue Schnee- und Schneeregenwolken heran. Dann wird es wieder sehr gefährlich glatt auf den Straßen. Die neue Woche startet erst noch mal recht kühl bei -2 bis +5 Grad, aber spätestens